Lieber Franz, das ist jetzt die Fortsetzung des ersten Teils, den ich mit einer Frau gemacht habe.
Ah, interessant.
Wie du weißt, beschäftige ich mich mit dem freudvollen Alter, mit dem Arbeiten im Alter, mit dem Unruhestand. Und da bist du ja ein herrliches Beispiel. Du hast es nämlich rauf und runter erlebt, auch in der Familie, auch in der Zweisamkeit. Vielleicht bist du so nett und stellst dich vorher kurz vor.
Also mein Name ist Franz Wittner, bin jetzt im 60. Lebensjahr und habe bis vor 25 Jahren eine sehr große Firma geleitet, bin dann übergegangen, mein Hobby zum Beruf zu machen und kann sagen, dass ich in der Szene relativ umtriebig war und mit Oldtimern sehr viel gemacht habe, so viel ich heute konnte.
Also in dem Fall mit vierrädrigen Oldtimern und nicht Korrekt. Mit zweibeiligen Oldtimern.
Also zu den zweibeiligen Oldtimern sind wir dann eigentlich selber geworden.
Ja.
Aber die vierrädrigen waren mein Metier und sind es auch noch immer oder meine Passion. Und beginne jetzt schon langsam, weil mein Sohn Interesse zeigt, der bis vor kurzem Maserati von einem Porsche nicht unterscheiden konnte und jetzt doch Ambitionen zeigt in diese Richtung, die ich ganz gerne unterstütze.
Also das ist jetzt, wir sind schon fast bei der Wiederkehr. Ja, auf deiner Seite hast du irgendwann beschlossen und sagst, okay, vielleicht auch, weil du sowas wie überpowered hast, du hast so ein bisschen stark betrieben.
Danke für das Wort. Dieses Wort, das sonst immer genutzt wird, dafür ist schon in aller Munde, dass man, lass mal das mit dem überpowern. Ja, das ist schon ganz gut.
Ja, ich kann ein Lied davon singen. Aber du hast also dann vor 5 Jahren jetzt beschlossen, einfach runterzuschrauben?
Ich habe beschlossen, nachdem ich hier in meiner eigenen Familie keinen Nachfolger gesehen habe, wie noch, zumindest nicht zu diesem Zeitpunkt, den Betrieb dann eigentlich zu veräußern, weil ich der Meinung bin, dass man solche Dinge eben nur 100-120% machen kann oder gar nicht. Die Dinge sind einfach wichtig. Alles, was man macht, soll man wichtig nehmen und muss sich dementsprechend und darf sich dementsprechend engagieren dafür. Und dann kann man es nicht halt machen.
Du hast also für dich einen klaren Entschluss gefasst und gesagt, ich schraube runter, verkaufe bestimmte Dinge. Was war dann?
Ich habe mir das auch etwas anders vorgestellt, wie meistens Leute sich was anders vorstellen, als es dann wirklich ist. Also mein Plan war, dieses Konstrukt, diese Firma zu verkaufen, um mich der Sache auch zu entsagen und als leichte graue Eminenz hinten die Dinge, die noch übrig bleiben, Kunden, die mir einfach freundschaftlich verbunden sind, weiterzuführen. Das ging aber in der Konstellation sehr herausgestellt, nach einer Zeit nicht mehr. Und das ist mir etwas am Kopf gefallen, weil dadurch eine gewisse Wichtigkeit, eine gewisse Gefragtheit im Leben, man ist ja gerne auch gefragt, man tut ja gerne auch was für andere, man stellt sich ja gerne wo da, man hat ja selbst auch ein gewisses Ego. Das ging dann zum Teil verloren, weil ich habe ursprünglich so 2 Akkus am Tag verbraucht an Telefonaten und 100 Mails, 2, 3, 4 Kundenbesuche am Tag und der Tag war voll erfüllt und auf einmal ging der von 120 auf 20,
sagen wir es einmal. Können wir das Pensionsschock nennen?
Nachdem ich noch nicht in der Pension bin, weiß ich das nicht, aber ich kann mir gut vorstellen, dass so etwas passiert und ich habe es auch schon von anderen Freunden und Kollegen gehört, die so etwas erlebt haben. Denen ging es nicht anders als mir in dieser Zeit.
Also es hat dir was gefehlt, kann man das so sagen?
Korrekt, es hat mir etwas gefehlt.
Wird das deine Frau aufgenommen und wie habt ihr das als Paar erlebt?
Also meine Frau ist mit mir, nachdem sie mich schon über bald 40 Jahre, muss ich sagen, bald 40 Jahre kennt, ja einiges gewohnt. Und auch mir sehr vertraut. Und schon der Entschluss, den ich dort zumindest gefasst habe, das zu verkaufen, war die erste Frage, was machst du dann?
Gescheite Frage.
Ja, absolut. Auch meine Kinder haben das gefragt. Aber bevor ich das gemacht habe, habe ich mir eine gewisse Vorstellung gehabt. Und diese Vorstellung habe ich auch gedanklich gelebt.
Also einen Plan gab
es? Natürlich, es gibt bei mir schon immer einen Plan. Und dieses Gefühl hat sich ja immer wieder, so wie nur abgerufen, hat sich das geändert. Nein, das Gefühl ist gut, mach das. Nur war dann die Realität der Abhandlung doch etwas differenzierter als wie ursprünglich meine gehegten Gedanken.
Was war anders?
Der Abriss war größer. Also es hat nicht zu einer gleitenden Verlangsamung meiner Arbeit geführt, sondern zu einem relativ markanten Abriss und damit Stilllegung der Tätigkeit.
Wie fühlt sich das an?
Das fühlt sich wie eine gähnende Leere an. Da nimmt man etwas weg.
Ich komme wieder zurück zum Paar. Das ist ja auch eine Belastung für zwei, nicht nur für einen.
Ja, du hast ja mit meiner Frau gesprochen, ich weiß nicht, was sie da gesagt hat. Aber es dürfte so sein, dass ich ihr in einer gewissen Zeit ein bisschen zu viel geworden bin, vielleicht sogar.
Sie hat es nicht gesagt, aber in anderen Interviews habe ich das immer wieder gehört. Zum Beispiel, ich habe dich nicht geheiratet, dass du 24 Stunden am Tag neben mir hockst.
Da kann ich der Geschichte dazu erzählen.
Erzähl.
Von den anderen. Wie ich meiner Branche noch sehr intensiv treu war, kam einmal eine Frau zu mir und hat für den Gatten einen Oldtimer gesucht. Das ist mir öfter passiert und meistens war das eine sehr edle Sache und ich habe mich sehr gefreut für das Paar, dass sie so umsichtig miteinander sind und die Frau auch das gab. In diesem Fall war das ganz eigen. Die Frau hat einige Autos angeschaut und hat aber die Autos nicht richtig angeschaut, sondern immer nach dem Zustand beurteilt, nicht nach dem Typ. Und hat immer zu den Schlechteren hingeschaut. Und irgendwann hat sie gesagt, das, was sie da liefern oder bieten, das ist mir alles zu gut.
Der soll basteln daheim.
Genau. Verkauf es mir das schlechteste Auto, das sie überhaupt haben. Ich möchte, dass der einige Monate die Garage nicht mehr verlässt. Mach das so, kann es auch gehen.
Also eine andersherum. Aber ja. Es ist derselbe Ansatz.
Ja.
Das heißt, ich glaube, die meisten Menschen brauchen eine gewisse Beschäftigung. Sie brauchen eine Struktur. Sie brauchen eine Aufmerksamkeit.
Eine Bestätigung.
Das war also bei dir dann plötzlich nicht mehr so der Fall.
Ja, ich muss dazu sagen, ich habe ein Riesenglück. Ich mache nicht nur Oldtimer und ich muss es auch nicht tun. Das ist auch sehr wichtig für diesen Zweck. Ich bin jetzt nicht in ein komplettes Loch gefallen. Das hat mir sehr geholfen, sonst würde ich wahrscheinlich nur immer da drinnen liegen. Ganz ehrlich.
Das heißt, wie hast du die Zeit dann gefüllt?
Ich habe nebenbei eine Immobilienindustrievermittlung und habe mich hier als Projektant wieder tätig gemacht, habe inzwischen 3 Objekte gekauft, habe die geplant, habe die gebaut, habe die gekauft, habe
also
die
entwickelt,
das Projekt entwickelt, habe die wieder mit reingesetzt. Also das hat mir erstens wieder Bestätigung gegeben, zweitens hat das auch eine gewisse Zeit gebraucht und hat mich wieder etwas mit Zeit beansprucht und hat mir wieder ein Erfolgserlebnis gegeben. Aber ich war so untriebig vorher, dass das nur immer mir zu wenig war. Ich bin ein bisschen sachverständiger, dann haben mir ein paar Leute angerufen und gesagt, das brauche ich, dort soll ich was hinschauen. Das war mir sehr wichtig und das hat mir sehr geholfen.
Ich sehe das ähnlich, wenn Menschen dann wirklich in Pension gehen, also vielleicht in 15 Jahren für dich, dass man muss nicht voll weiterarbeiten, aber einen Tag in der Woche, 2 Tage in der Woche, ein Projekt bezogen, ist, glaube ich, für uns alle etwas nicht nur Erstrebenswertes, sondern Befriedigendes. Dieses Paradies-Pension und du brauchst nichts mehr angreifen, auch viele Jahre früher bei dir, ist, glaube ich, nicht gut.
Ich würde sagen, das ist tödlich.
Ja, da gibt es sogar Untersuchungen dazu, dass du vom Nichtstun in die Langeweile kommst, von der Langeweile in die Depression und von Depression zum Suizid ist nicht mehr weit.
Korrekt. Und viele meiner Bekannten sind von dem auch betroffen.
Wir Menschen wollen gesehen werden, brauchen eine Aufgabe. Wir wollen nicht einfach nur sang- und klanglos verschwinden. Wie siehst du das?
Da gebe ich da vollkommen recht. Jeder Mensch braucht einen Sinn, einen Grund, warum er hier ist, braucht eine Aufgabe. Und diese Aufgabe, speziell desto älter ist, hat er die Chance, sich das wieder vielleicht neu zu stellen und statt seinem Berufsleben sich eine neue Aufgabe zu geben.
Auch davon kann ich ein Lied singen. Ich finde,
du hast das ja praktiziert und praktizierst das noch immer und bin sehr erstaunt und wirklich positiv beeindruckt von deiner Tätigkeit.
Oh, danke vielmals. Bitte. Gehen wir jetzt dorthin, alt, jung, Kinder, weil Purpose, der Sinn, von dem du gesprochen hast, ist ja etwas, was heute vor allem für junge Menschen so unheimlich in den Vordergrund geschoben wird.
Es trifft auch für alle Menschen zu.
Genau, es trifft für alle gleichmäßig zu. Junge artikulieren es heute lauter und fordern lauter.
Auch Junge werden depressiv, wenn sie keinen Sinn in ihrer Tätigkeit und ihrer Sache und ihres Lebens sehen.
Ein guter Punkt. Wie bringst du jungen Menschen heute einen Sinn bei?
Ich habe das Glück, 4 Kinder zu haben und damit auch 4-mal die Möglichkeit gehabt, meine Lebenserfahrung und meine Sinnhaftigkeit an meinen Kindern zu übertragen und mit denen darüber zu sprechen.
Und Sie sind alle vier, glaube ich, relativ unterschiedlich.
Wie halt so Menschen sind,
ja,
Gott
toll.
Sei Dank.
Ja. So, und jetzt sagen wir, der oder die eine entwickelt allein etwas so wie Sinn und sagt, das ist für mich mein Ziel, meine Richtung, das, was mir Spaß macht, wie immer man Sinn definieren würde. Können wir jungen Menschen einen Sinn vermitteln? Oder wie können wir ihnen helfen, dazu zu kommen?
Erstens einmal, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, wie ich jung war, man fühlt sich ja noch immer jung, aber wie ich wirklich jung war, habe ich mir selten mal etwas sagen lassen. Ich habe immer das selbst erleben müssen und ein Rat war ein Ratschlag. Und das ist einmal die Grundgeschichte. Kann man Menschen, Jungen überhaupt was mitgeben? Eigentlich durch Sprache, durch Empfehlung, durch Ratschläge, die ja Schläge sind. Oder eher, und da habe ich meine Erfahrung gemacht, nehmen, dass man das einfach vorlebt.
Ja, ich glaube, Vorleben ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Jetzt also auch wegen des Vermittelns. Ich glaube, wir können und müssen unserem Nachwuchs ganz bestimmte Dinge vermitteln. Das sind wahrscheinlich zusammengefasst Werte. Werte, was ist gut und was ist falsch, was ist richtig. Sehr viel mehr können wir nicht tun. Aber wenn wir Dinge vorleben, dann haben Sie zumindest noch mal ein Beispiel, auf das Sie vielleicht erst viel später zurückgreifen und nicht gleich zurückgreifen.
Das ist auch so, wenn ich mich an meinen Vater erinnere, dass gewisse Dinge für mich vorher unbegreiflich waren, die nachher erst für mich einen Sinn gemacht haben, nachdem ich in dem Alter war, zur Zeitpunkt der Spruchsagung oder des Erlebnisses dort zu
müssen. Es erinnert mich an meinen Sohn, der ist jetzt 35. Ja. Immer wieder kommt er her und sagt, Vater, du hast ganz recht gehabt, ich habe es nicht verstanden. Jetzt sehe ich das auch so.
Jetzt sieh das ja mit anderen Augen.
Ja.
Jetzt sieh das ja mit den Augen des Gleichaltrigen.
Dazu muss. Ja. Ich bin hartnäckig, ich gehe zurück zum Sinn. Mhm. Können wir jungen Menschen einen Sinn vermitteln?
Jetzt stelle ich da andere Frage. Können wir alten Menschen einen Sinn vermitteln? Können wir überhaupt jemanden einen Sinn vermitteln?
Danke für die Retourkutsche. Mhm. Aber ich glaube ja.
Siehst.
Ich glaube ja, und zwar nehmen wir die Arbeit, die, von der ich der Meinung bin, in der Pension sehr wichtig wäre. So glaube ich, dass es wichtig wäre, diese Frage schon mit 55, 60 zu stellen und nicht erst mit 65.
Auf jeden Fall.
So dass man dann gemeinsam etwas entwickeln kann. Ich würde ja als Unternehmer hingehen und sagen, lieber Franz, du bist jetzt 58, du gehst jetzt demnächst in Pension, wahrscheinlich gehst du mit 65 in Pension. Ich gehe davon aus, dass das ein Mitarbeiter ist. Und sage ich, weißt was? Überlegen wir gemeinsam, wie geht das weiter? Ich hätte dich gerne weiterhin. Entwickeln wir doch gemeinsam etwas, was dir Spaß macht und was mir Spaß macht.
Das ist ein Punkt, ein Ansatz, den du jetzt sagst, der eigentlich noch nie von mir vorher gehört wurde, was eine ganz tolle Idee ist. Und die Leute, ich habe mit dir vor ein paar Tagen schon gesprochen, die Leute nicht absterben zu lassen. Weil man ist ganz schnell aus der Übung, mit allem, geistig und körperlich. Und wenn man in einem gewissen Level bleibt und den halten kann, indem dass man mit der Arbeit nicht aufhört, sondern sie nur erleichtert oder minimiert, ist eine riesentolle Sache.
Also ich kann dir nur sagen, alt werden ist scheiße. Wir können es nicht verhindern.
Gibt es?
Genau, es gibt keine Alternative. Aber wir können es nicht verhindern. Aber was wir können, ist mitentscheiden, wie wir altern. Das ist ähnlich wie mit dem Glück. Ich bin der Meinung, Glück ist eine Entscheidung. Das heißt nicht, dass du immer Glück hast.
Das ist eine Definition.
Ja, aber es ist auch eine Hinwendung. Da gibt es diese wunderschöne Geschichte mit den Glücksbohnen. Kennst du die?
Schon mal was gehört, weil erzähl mal.
Du hast ein Bäuerlein, das im linken Hosensack sich Bohnen hineingibt, kleine Bohnen. Und bei jedem positiven Erlebnis, das er über den Tag hat, nimmt er eine Bohne und nimmt sie vom linken Hosensack und steckt sie in den rechten Hosensack. Und diese Bohnen werden immer mehr. Das ist eine Blume, die er sieht, eine hübsche Person, die man dort sieht, ein gutes Gespräch, das man führt. Ein Oldtimer, der vorbeifährt und einfach das Herz aufgehen lässt. Und am Abend zählt das Bäuerlein die Bohnen. Und bei jeder Bohne mit dem positiven Erlebnis hat er ein Glücksgefühl. Also ich glaube, wir können Glück positiv erleben und nicht nur an uns vorbeiziehen lassen. Und so ähnlich sehe ich es mit dem Alter.
Das Bewusstsein meinst du damit? Und da gebe ich dir vollkommen recht.
So, jetzt sind wir tief in der Philosophie gelandet. gehen wir wieder zurück zur mehr erdenen Geschichte. Wo siehst du dich in 10 Jahren?
Ich habe mir natürlich immer eine Definition gesetzt. Ich sehe mich in 10 Jahren eigentlich nicht viel anders als wie jetzt. Ich habe jetzt das Glück oder das Pech gehabt, kurz ein Loch zu haben für mich, das mir gezeigt hat, wo das hinführt.
Okay.
Und ich weiß oder habe die Erfahrung gemacht, dass ich sicherlich jetzt schon mit meinen 60 nicht mehr ganz so aufnahmefähig, so energiehaft bin, wie ich mit 30 und 40 war. Aber es hat mir auch gezeigt, dass es unheimlich wichtig ist, seine Tätigkeit fortzuführen, weil man das auch gerne tut. Und ich werde es weitermachen, solange ich kann. Und solange ich keinen Blödsinn mache und damit niemanden gefährde oder ärgere, werde ich meine Tätigkeiten fortführen und werde sie aber immer langsamer und immer weniger machen und werde mir immer mehr Leute zu Hilfe holen, die in meinem Fall, Gott sei Dank, aus der Familie kommen, weil meine Bereiche schon langsam, aber sicher, fließend meinen Kindern, zuerst meiner Frau, die nur geringfügig jünger ist, und dann weiterhin meinen Kindern weitergeben werde.
Also ich kann dir sagen, erstens einmal, ich habe selber 2 Kinder, die also jetzt 35 und 40 sind, aber ich habe junge Mitarbeiter um mich herum, die ich dann einsetze, wenn ich sie benötige. Es sind nicht Angestellte bei mir. Ich habe 7 junge Leute.
Toll.
Ich sage, das ist sensationell.
Absolut.
Ich hoffe, sie lernen auch was von mir, hoffentlich. Aber das Schöne ist, was ich von ihnen lerne. Mhm. Dinge, ob das die Digitalisierung ist, ob das der Podcast ist, ob das das YouTube ist, ob das die Homepage ist, was auch immer. Ich habe eine Idee und ab und zu sagen sie mal, ist ein Blödsinn. Oder super, habe ich noch nicht daran gedacht. Und wir können gemeinsam etwas entwickeln, was uns alle weiterbringt dabei. Ich glaube, das ist auch unsere Aufgabe als Ältere. Nicht nur selber ein zufriedenes Leben zu haben, sondern auch unsere Aufgabe als Mentor, als Ideengeber, als nicht Ratschläger, wie du gesagt hast, ja, sondern als Inspirator oder als Inspiratorin uns fortzusetzen.
Ja, ich habe eine Befürchtung, Richard, die ich mit dir kurz besprechen möchte. Wenn man jetzt geschichtlich das betrachtet oder auch zu den Urvölkern zurückgeht, dann ist immer der Rat der Älteren, war immer Usus, das war immer ganz klar, der Älteste ist der Stammesführer. Und man hat immer auf den Rat des Ältesten gehört oder hört jetzt noch in gewissen Gegenden. Jetzt ist die Zeit sehr schnelllebig. Und Dinge, die jetzt wir jetzt aus dem Nicht-Computer-Zeitalter kommen, für uns schwierig zu begreifen sind oder die Umstellungen oft in unserem Alter viele Leute kaum oder gar nicht schaffen oder hinkend schaffen und quasi irgendwo Analphabeten im Computerleben sind. Sei es die Benutzung mit neuen Medien und mit neuen Kommunikationsebenen etc. etc. Das schneidet abrupt den älteren Leuten teilweise das Arbeitsleben ab. Und für die ist es besonders schwer, dort weiterzumachen oder wieder einzusteigen oder eben einfach weiterzumachen, weil sie da mit Jungen ersetzt werden. Die Erfahrung alleine im Leben, die sie haben, die sie als Mentor und als einfach gutes Beispiel vorangehen, in vielen Dingen nicht möglich ist, weil die Zeit sich so verändert, dass sie nicht mehr in Branchen, die es erst seit kurzem gibt, gar nicht mitreden können und auch keine Erfahrung weitergeben können. Und das ist sicherlich eine Schwierigkeit, die es zu meistern gibt.
Also ich habe einen ambivalenten Zugang zur Digitalisierung und jetzt noch umso mehr mit der KI. Nein, abgesehen davon, dass ich glaube, dass die KI eine unendliche Gefahr ist für die Menschheit. So ist die Digitalisierung, das, was wir heute mit diesen, ich nenne es Wishphone haben, könnte man nennen, wir sind in der digitalen Pubertät.
Danke.
Überschießend über alles. Uns Menschen total überfordernd. Wir sind kognitiv total überfordert durch diese vielen Dinge.
Geistig nicht so wirklich gebaut für derartige Dinge.
Ich glaube, das ist ein Massenversuch, der heute passiert. Mhm. Nicht bewusst von Bösen gesteuert, sondern es wird einfach so. Es wird sich überholen. Und zwar, ich sage dir ein einfaches Beispiel. Ich habe eine Uhr. Diese Uhr ist im Hintergrund digital und im Vordergrund analog. Wir sind analoge Menschen, wir ticken analog. Wir wollen unser Vis-à-vis sehen. Wir wollen sie riechen, hören, körpersprachlich etc. Typisches Beispiel, Homeoffice, super am Anfang. Alle wollen noch mehr Homeoffice haben. Und jetzt rudern wir schon wieder zurück. Ich glaube, dass wir mit dieser Art von zusätzlichem Wissen, das generiert wird, weil heute ist Wissen ist ja omnipräsent. Wissen brauchst du nicht mehr. Und jetzt geht's aber um die Erklärung des Wissens. Jetzt geht's um den Flaschenhals der Interpretation des Wissens. Und ich glaube, ich bin sehr positiv als Mensch und auch für die Zukunft, dass wir früher oder später zu dieser Art von, wie soll ich sagen, analogem Dasein zurückkehren. Vielleicht noch ein Beispiel zum Auto. Du hast da draußen ein Auto stehen, das hat eine Einspritzanlage und hat alle möglichen digitalen Möglichkeiten der Steuerung eines Motors. Du fährst es und Millionen andere Menschen fahren es auch. Sie wissen aber nicht, wie es funktioniert. Es ist ihnen auch vollkommen wurscht, wie es funktioniert. Wir benutzen das Auto als Fortbewegungsmittel. Und das haben wir vorher mit Pferd gemacht oder mit Kutschen und das machen wir heute mit Autos. Ich glaube, wir werden diese digitale Welt, die hier entsteht, nutzen lernen als ein Werkzeug. Und wir werden uns früher oder später wieder darauf zurückbesinnen, dass wir Menschen sind. Wir werden dann nur nicht mehr so viele sein, wie wir heute sind.
Ich hoffe, dass du recht hast. Warum meinst du, dass wir nicht mehr so viele sind?
Auch hier, wenn ich in die Geschichte zurückschaue, wir leben heute in einer Zeit der Maßlosigkeit.
Absolut.
Und die Natur hat sich immer gerecht. Ich habe einen wunderbaren Vortrag gehört von einem gewissen Herrn Gruen, war sicher ursprünglich jüdisch und hat Grün geheißen, Philosoph. Und er hat einen Vortrag gehalten und hat die heutige Zeit, in der wir leben, verglichen mit dem Römischen Reich kurz vor seinem Untergang, 4. Jahrhundert.
Das ist immer mein Vergleich. Da bin ich mit ihm absolut d'accord.
Der hat das verglichen und wenn du das liest,
das
ist unfassbar.
Das ist so. Das ist so. Ich weiß genau, von was er da hier spricht.
Und daher glaube ich auch, dass wir werden teilweise ins Elend versinken. Wir werden teilweise uns bekriegen. Wir werden durch Seuchen und Sonstiges reduziert werden. Aber wir als Menschheit werden überleben und werden damit zurechtkommen. Nicht also, alle.
Du hast natürlich hier apokalyptische Gedanken. Aber ich möchte es aussprechen, ich habe sie auch etwas. Und ich meine, der jetzige Weltfrieden verliert sich gerade in alle Richtungen. Und das generelle Aufrüsten ist angesagt. Und wenn wir geschichtlich das betrachten, brauchen wir nicht nur das alte Rom als geschichtlichen Hintergrund sehen, den ich den Herrn Grün zu 100,0% recht gebe, sondern auch in welchen Abständen Kriege und Verderben in unser Land zieht. Und für das haben wir den längsten Frieden schon bis dato gehabt.
Also hier in Europa auf jeden Fall,
da haben wir 80 Jahre Ich spreche jetzt von hier in Europa, weil Krieg gibt es immer auf Erden und immer und überall. Der hat überhaupt nie aufgehört, aber hier zumindest in Europa. Und es ist ja auch hier Europa, das gerade eben sich, wo sich die stärksten Wolken zusammenbrauen in der Zukunft.
Zweifellos. Also Europa hat sicher noch viel schwerer als andere. Auch die Frage ist, können sich Demokratien à la longue halten oder nicht? Weil es ist ja auch erst, gibt's erst seit kurzem und es ist noch kein Erfolgsmodell geworden à la longue, wenn wir es historisch betrachten. Aber gehen wir zurück jetzt von der Apokalypse. Wir werden es, glaube ich, nicht erleben, aber für unsere Zukunft, wenn wir an unsere Kinder und Kindeskinder denken, jetzt wenn wir aber sagen, wir gehen davon aus, dass es so nicht weitergehen kann, wie es heute ist. Was können wir als ältere Menschen beitragen, damit die Kinder besser vorbereitet sind darauf?
Wie du schon so sagst, die Erfahrung weitergeben, so gut es möglich ist und so lange wie möglich aktiv zu bleiben und nicht in der Pension ins Nichts zu versinken.
Lieber Franz, danke vielmals für das tiefsinnige Gespräch. Ich habe nicht gedacht, dass wir uns in diese Richtung entwickeln werden, aber das Schöne ist an diesen Gesprächen, dass es keine Interviews sind, sondern Gespräche. Franz, du bist wieder mit Automobil, mit alten Automobilen, mit Freude an einem kleineren Unternehmen. Wenn jemand ältere Automobile sucht, wo findet er dich?
Er findet mich in Steyr, wie immer. Ich habe nie meinen Platzort gewechselt. Ich habe den auch nicht verkauft, sondern eben nur meine dazumalige Firma. Ich bin am gleichen Standort. Firma heißt Collectible Cars Wittner. Und ich werde sie mit meinem Sohn hier in Zukunft sehr klein, aber sehr fein weiterführen. Und ich möchte auch nicht groß wachsen und bin dazu da, auch Leute dementsprechend zu beraten und meine Passion ihnen
Wunderbar, Franz, danke vielmals. Wenn man mich sucht, findet man mich unter richardkahn.com oder Google entkomme ich auch nicht natürlich oder auf irgendeiner dieser Bühnen der Welt, auf der ich herumhüpfen darf und Menschen inspirieren, nie mit dem Aufhören anzufangen. Danke sehr.
Ich danke, Richard.
Vielen Dank, dass Sie da waren. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, abonnieren Sie gerne unseren Kanal, um keine Episode mehr zu verpassen. Wir freuen uns auch über eine Bewertung auf Spotify, Apple Podcast oder Google, wo auch immer. So helfen Sie uns, noch mehr Menschen zu erreichen. Und empfehlen Sie die Folge gerne weiter, wenn sie Ihnen Freude gemacht hat. Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung.